Heute Abend Deutschland-Premiere des neuen James-Bond-Films. Und wir nehmen das in unserem Tagesthema Lizenz zum Töten zum Anlass, mal zu schauen, wer macht in Demokratien eigentlich die Drecksarbeit? Ja, und da läuft es so wie bei vielen anderen Drecksjobs auch. Die werden outgesourced und von Privatfirmen erledigt. Die Branche der privaten Sicherheitsdienste, die boomt. 1,5 Millionen Menschen arbeiten da schätzungsweise weltweit. Und ganz klar, mit privaten Sicherheitsdiensten sind nicht die Leute gemeint, die breitschultrig bei Konzerten vor der Bühne stehen. Nee, damit sind schwer bewaffnete Söldner gemeint, die in Kriegs- und in Krisengebieten arbeiten. Sie schützen zum Beispiel Frachter vor Piraten, unterstützen die Streitkräfte der USA und Großbritanniens, bilden Soldaten und Polizisten aus und so weiter und so fort. Wir haben uns diese Branche, die ja am liebsten diskret arbeitet, mit Dr. Thomas Speckmann angeschaut. Er ist Politikwissenschaftler, Historiker und Lehrbeauftragter an der Uni Bonn, beschäftigt sich seit einiger Zeit wissenschaftlich mit privaten Sicherheitsfirmen. Meine Frage an ihn, Herr Speckmann, was sind das für Menschen, die in solchen privaten Sicherheitsfirmen arbeiten? Ich nehme mal an, so einen wie mich, einen nicht sehr sportlichen, einen ehemaligen Zivi, den würden die nicht nehmen, oder?
Möchte ich jetzt nicht für die Arbeitgeber pauschal beantworten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eher, ich sage mal, ehemalige Mitarbeiter von Spezialeinheiten von Militär und Polizei genommen würden, anstelle von Zivildienstleistern, ist sehr hoch.
Das heißt, das sind alles Menschen, die schon Erfahrung haben auf dem Gebiet, also nicht nur einfache Soldaten, die mal Wehrdienst geleistet haben, sondern wirklich hochausgebildete, ja, Kämpfer.
Ja, die werden auf jeden Fall bevorzugt genommen bei Bewerbungen. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Personen, die vielleicht gar keinen militärischen Hintergrund sogar haben. Die Branche ist divers und so vielfältig aufgestellt, dass es da jetzt ein einheitliches Bild nicht gibt der Beschäftigten. Aber man kann festhalten, ich sag mal, die höchsten Umwerbungsraten sozusagen haben sicherlich diejenigen, die früher einmal zu Spezialeinheiten gehörten und, ich sag mal, das höchste Know-how in diesem Bereich vorweisen können.
Gehen die Leute denn dann zu privaten Sicherheitsfirmen, weil sie da mehr verdienen können als in den Streitkräften?
Welche Motive die einzelnen Menschen, die dort tätig sind, also da möchte ich nicht drüber spekulieren. Sicherlich ist allerdings der finanzielle Anreiz, wenn man auch aus Altersgründen ja relativ früh aus Spezialeinheiten ausscheiden muss, da gibt es ja sehr recht niedrige Altersgrenzen, ist es natürlich sehr, ich sag mal, attraktiv für viele zu sagen, ich habe doch einiges an Know-how erworben, bin mobil, bin global bereit, mich einsetzen zu lassen. Warum nicht anheuern bei einer privaten Sicherheitsfirma, die ja auch in westlichen Gesellschaften immer, ich sag mal, salonfähiger werden. Von daher sind die finanziellen Anreize sicherlich sehr hoch. Die sollen teilweise bei, ich sag mal, Spitzenkräften bis zu $5,000 am Tag betragen.
Das ist eine ordentliche Summe. Welche Firmen mischen da mit?
Marktführer laut Branchenstudien sollen zurzeit amerikanische Unternehmen sein, aber auch britische, französische und israelische. Es gibt allerdings auch deutsche Anbieter, die allerdings noch, ich sag mal, eher im kleineren Maßstab tätig sind und eher als Subunternehmer von amerikanischen, britischen und französischen Firmen agieren. Andererseits muss man auch unterscheiden, nicht nur zwischen den Firmen selbst, sondern auch zwischen den Mitarbeitern. Es gibt nach Schätzungen in Deutschland um die 3000 Personen, die allein im Nahen und Mittleren Osten tätig sind mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber dann nicht unbedingt für deutsche Firmen arbeiten, Sicherheitsfirmen arbeiten, sondern dann für amerikanische, britische oder französische.
Welche Aufgaben haben denn die Sicherheitsdienste? Ganz populär war ja die Diskussion, als Reeder dann im Kampf gegen Piraten Sicherheitsleute von Privatfirmen auf die Schiffe geholt haben. Das ist ein Feld. Welche Felder gibt es denn noch?
Die Felder sind praktisch so verschieden wie die Auftraggeber. Es gibt, ich sag mal, die größten Kunden sind Staaten westlicher Welt, die für Nation-Building-Operationen, Stichwort Afghanistan oder Irak, diese Sicherheitskräfte anwerben. Dazu gehören natürlich dann auch entsprechende internationale und transnationale Institutionen und Bündnisse wie UNO, NATO oder Afrikanische Union, die sich dieser Dienstleistungen bedienen. Aber auch NGOs müssen sozusagen zwangsläufig immer mehr auf die Dienste dieser Unternehmen zurückgreifen, um ihre Hilfsleistung vor Ort aufrechterhalten zu können. Da ist dort in den Einsatzländern oft keine staatlichen Sicherheitsstrukturen gibt, die ein Handeln eines NGOs, einer Hilfsorganisation ermöglichen von den Sicherheitsbedingungen her.
Und sich demokratische Staaten nicht einmischen möchten da in die Konflikte.
Ich würde die These aufstellen, wenn sie in jedem Krisengebiet dieser Welt zurzeit westliche Truppen einsetzen würden, würde die Manpower, die Anzahl der Soldaten des Westens nicht ausreichen. Aber dann stehen halt die NGOs vor der Wahl, sollen wir an sich helfen, generell helfen, dann sozusagen den Kompromiss eingehen und sagen, gut, wir lassen uns von privaten Sicherheitskräften schützen. Oder halt gar nicht in diese Länder zu gehen. Und da entscheiden sich dann zunehmend die NGOs für die Variante, dass man sich dann halt von privaten Sicherheitskräften schützen lässt.
Wir haben ja gesagt, es ist ein Wachstumsmarkt. Warum?
Es ist ein Wachstumsmarkt, weil, und da sind wir dann bei der vielbeschworenen Euro-Krise und bei der Weltwirtschaftskrise und der Finanzkrise angelangt, weil in den letzten Jahren massiv in den Rüstungs- und Wehretats der westlichen Staaten gekürzt worden ist und diese Kürzungsmaßnahmen werden in den nächsten Jahren noch weitergehen und noch drastischer werden. Das heißt, wenn sie für staatliches Militär immer weniger Geld bereitstellen in den westlichen Staaten, dann hat das Folgen in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, dass dort halt, wo Einsätze noch durchgeführt werden sollen, auch die gehen ja zurück, aber dort, wo sie noch durchgeführt werden sollen, bedient man sich zunehmend endstaatlicher Kräfte, weil halt die Mittel des Staates in den Budgetplanungen massiv zurückgefahren werden und dementsprechend halt eine Lücke sozusagen wirklich aufklafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser Einsätze. Und die Wirklichkeit heißt dann halt, dass man im Endeffekt Nation Building mit entstaatlichen Kräften durchführt, was an sich ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, wenn sich staatliche Strukturen mit nichtstaatlichen Kräften aufbauen.
Lohnt sich das denn tatsächlich für die Staaten, Streitkräfte einzusparen und Privatfirmen auszusenden und Privatfirmen zu engagieren?
Ich glaube, dass sich das nicht lohnt. Ich glaube, wenn in ein paar Jahren, wenn wir die Folgen dieser Politik, die sich ja im Endeffekt erst seit kürzerer Zeit entfaltet, wenn wir die dann spüren werden. Meine These ist, dass wir erst die Finanzmärkte liberalisiert haben global mit den Folgen, die wir heute spüren. Das hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis wir diese Folgen gespürt haben. Zurzeit liberalisieren wir sozusagen die Gewaltmärkte. Und ich glaube, dass wir noch ein böses Erwachen erleben werden mit den Folgen. Und zumal es bei der Finanzkrise in Anführungszeichen nur um Geld geht, während es bei der, vielleicht sagen wir mal, Gewaltmarktkrise, die wir einmal bekommen könnten, um viel mehr als nur Geld geht.
Wachstumsmarkt, private Sicherheitsdienste und mögliche Folgen dieses Wachstums. Dr. Thomas Speckmann war das, Lehrbeauftragter an der Uni Bonn.